Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich weiß nicht, ob alle mich kennen, einsortieren können, wissen, wo sie mich so hinstecken müssen. Benny Trackle, ich bin seit 11 Jahren in der Gemeinde am Hintersand. Das ist eine Gemeinde hier aus dem Christusforum. Also wir sind aus demselben Bund, unterwegs und wir bauen gemeinsam Reich Gottes mit vielen anderen Geschwistern logischerweise und sind gar nicht so weit entfernt voneinander. Ich habe da als Jugendreferent angefangen und bin da aktuell als Pastoralreferent tätig in der Gemeinde. Genau, ich bin 37 Jahre alt, ich bin seit 2011 verheiratet, habe 2 Töchter, 12 und 9 Jahre. Genau, und jetzt freue ich mich, dass ich heute Morgen hier sein darf, zu Erntedank. Und euer Jugendpastor, der Eddie, der ist heute Morgen bei uns. Genau, predigt dort. War nicht beabsichtigt, hat sich einfach so ergeben. Und wir haben gerade schon gehört, dass heute Erntedank ist und dass wir Gott feiern wollen für das, was er uns alles im letzten Jahr Gutes gegeben, Gutes getan hat, wo er uns zugerüstet hat mit den verschiedenen Dingen, von denen wir alle jeden Tag immer wieder neu profitieren dürfen. Und Christian hatte gerade schon gesagt, dass eigentlich der Gedanke bei Erntedank ist, dass man kommt und auf diesen Tisch Gott etwas zurückgibt von dem, was man selbst bekommen hat. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt von Erntedank, weil doch Erntedank sehr häufig von dem geprägt ist, dass man nur für das dankt, was man bekommen hat. Aber wenn ich doch zu dem Tisch komme und etwas von dem gebe, was ich bekommen habe, drücke ich damit eine ganz klare Herzenshaltung aus. Ich bringe damit etwas zum Ausdruck, nämlich, dass das, was ich habe, was ich bekommen habe, dass ich mir bewusst bin, dass das ein anvertrautes Gut ist, das Gott mir gegeben hat. Und dass ich mit dem so umgehen möchte, wie es Gott gefällt, zu seiner Ehre. Und wenn wir jetzt zurück aufs letzte Jahr blicken, und wenn ich euch hier so anschaue, dann kann ich, glaube ich, behaupten, dass ihr alle super versorgt worden seid. Ihr habt, keiner von euch sitzt hier nackig, ja. Ihr habt heute Nacht geschlafen mit einem Dach über dem Kopf und ihr habt etwas zu essen. Und dieser Dank ist gut, den zu sehen, all das zu sehen, was wir erlebt haben. Aber Erntedank darf auch ein Tag sein, an dem wir nicht nur zurückschauen, sondern wo wir vielleicht auch mal in die kommende Zeit schauen und uns fragen, wie gehen wir denn mit dem um, was wir anvertraut bekommen, was wir haben. Und das wollen wir heute Morgen tun mit dem Thema fröhlich geben, Segen erleben. Und eine Aussage in dem Predigttext, den ich uns heute mitgebracht habe, heißt, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Und ich habe die Predigt schon mal gehalten und habe mich jetzt nochmal neu vorbereitet für heute hier für euch und habe mich selber nochmal ertappt gefühlt, als ich mir die Predigt angehört habe und angefangen habe, mich so ein bisschen damit wieder zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir ist das so, es gibt so, also ja, ich möchte großzügig sein und auch freigebig und ich möchte mit dem, was Gott mir anvertraut hat, mit gutem, verantwortungsvoll, also mit gutem Gewissen umgehen. Aber fröhlich geben, das geht in manchen Bereichen ganz gut, aber es gibt so ein paar Sachen, da ist das bei mir so, da gebe ich das zwar, weil ich weiß, dass ich das gerne möchte, aber ich mache das nicht mit unbedingt einer Freude in meinem Herzen. Vielleicht kann man das nachvollziehen, wenn man selber Musiker ist. Ich hab mehrere Gitarren, aber ich habe so eine Gitarre, die gebe ich nicht so gerne zum Ausleihen. Da fällt mir das mit dem fröhlichen Geben so ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, dass das bei uns so ein Ding ist, wir sind eine Kultur, eine Gesellschaft gestellt als Christen heute, die sehr stark auf materielle Dinge Wert legt. Also das, was wir haben, das definiert uns. Wir können uns mit dem profilieren, was wir uns leisten können, was wir an Geld haben, welche Stellung wir vielleicht auch in einem Unternehmen haben. Das heißt, wir können anhand dessen, was wir haben, uns mit anderen vergleichen und uns darüber einen Wert suchen. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er da so ein bisschen drüber nachdenkt, merkt, wo das vielleicht in seinem Leben anknüpft an dem Herz, an eigenem Herzen. Und dann kommt ganz schnell diese Frage, wenn ich ein fröhlicher Geber bin und die Gaben, die ich anvertraut bekommen habe, egal welche Art es denn sei, sei es Zeit, Geld, materielle Dinge, wenn ich die gebe, spiegelt sich in meinem Herzen immer wieder so unterschwellig diese Frage in meinem Handeln und meinen Überlegungen wieder, was bleibt mir? Was ist, wenn das kaputt geht? Was ist, wenn ich nichts zurückbekomme? Habe ich genug? Kann ich fröhlich geben? Und ich weiß, dass das ein sehr tiefgreifendes Thema ist, weil es sehr stark an unser eigenes Herz geht und uns so ein bisschen auch herausfordert, unsere Herzenshaltung zu reflektieren, wie wir mit Dingen umgehen, die wir besitzen. Und da ist es immer gut, wenn man von außen kommt und predigen darf. Keine Sorge, ich habe das Thema genauso auch bei uns gepredigt. Aber ich möchte euch heute Morgen herausfordern, einfach wirklich so ein bisschen euch selber zu reflektieren und zu schauen und gleichzeitig aber auch von Gott ermutigen lassen, ein fröhlicher Geber zu sein. Einen richtigen Umgang zu haben von der Herzenshaltung her mit den Dingen, die Gott uns gegeben und anvertraut hat. Und das gibt uns unser Predigttext heute Morgen mit, der aus dem 2. Korintherbrief ist. Paulus war mit den Christen in Korinth so ein bisschen in Clinch. Die haben angezweifelt, dass er ein guter Apostel ist, dass man sich auf sein Wort verlassen kann, dass er vertrauenswürdig ist. Und dann klärt er so am ersten Teil dass diese Beziehungsebene wieder und sagt, passt auf, liebe Korinther, ich bin bereit, euch das zu verzeihen. Wir können wieder aufeinander zugehen. Wir finden wieder in die Gemeinschaft miteinander und kündigt dann in so einem weiteren Teil, der dann so ab Kapitel 8 anfängt, Besuche an und dass er sie nochmal erneut um eine Spende bittet für die Christen in Jerusalem. Er hatte das vorher schon mal thematisiert und hatte gesagt, hier die Christen in Jerusalem, die sind in Not geraten. Aus der Apostelgeschichte wissen wir, da sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen, das war eine Riesengemeinschaft. Dann kam Verfolgung, dann gab es Hungersnot und auf einmal waren dort wirklich materielle Nöte. Dann kam Versorgung von vielen verschiedenen Gemeinden nach Jerusalem, wo Christen gegeben haben, um anderen zu helfen, Glaubensgeschwistern zu helfen und sie zu unterstützen. Und jetzt schreibt Paulus nochmal erneut an die Christen in Korinth und sagt, hey, ihr hattet ja gesagt, ihr würdet sie auch unterstützen. Wie sieht's denn jetzt aus? Und gleichzeitig fordert er auch ihre Herzenshaltung heraus und fragt so ein bisschen ab bei den Korinthern, habt ihr eigentlich verstanden, worum es bei Jesus geht? Denn sie waren Lehrern nachgelaufen und hatten sich orientiert anhand deren Reichtum, deren Stellung, wie sie aussehen, wie sie reden konnten. Und sie hatten auf einmal diese Dinge ein Stück weit vermischt. Das Weltliche hatte sehr, sehr viel Stellenraum in ihren Herzen bekommen. Und Paulus hinterfragt nochmal und sagt, habt ihr verstanden, dass der Weg von Jesus nicht ein Weg der Macht, des Ansehens und des Reichtums ist, wo man Leuten hinterherläuft, die total beredet sind, die angesehen sind, die hübsch sind und was weiß ich nicht, was in der Kultur zählt. Sondern dass der Weg von Jesus der Weg ist, den auch Christen gehen sollen und den auch ich gegangen bin. Und ihr seid ihr auch bereit, diesen Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Und das hatte sich so ein bisschen an seiner Person auch manifestiert, weil Paulus war nicht dieser Beredete. Er hatte eine tiefe Lehre. Er hatte sie. Er war ein guter Lehrer. Er kannte die Bibel auswendig. Aber er war nicht high fashion, total angesehen. Und er hinterfragt sie jetzt, seid ihr wieder ein Stück weit mit dem Herzen an Jesus dran, an diesen Punkten in eurer Nachfolge? Und seid ihr bereit, in Großzügigkeit zu leben? Und ich möchte uns den Predigttext lesen, wo er sie herausfordert, in dieser Freigebigkeit, in Großzügigkeit zu leben. 2. Korinther 9, Abvers 6. Ihr könnt das auch mitlesen auf den Folien. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn ihr dann eure Spende überbringen, wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz mit diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid, und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihm und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Wir finden in diesem Predigttext, und da möchte ich primär darauf eingehen, drei Wahrheiten, die uns selber motivieren, zu fröhlichen Gebern zu werden. Und danach werden wir sehen, welche Segensfolgen daraus entstehen und uns das auch noch einmal kurz anschauen. Und ich möchte beginnen mit dem Vers 7 und mit dieser ersten Wahrheit. Ihr könnt die jetzt auch schon sehen auf der nächsten Folie, nämlich, dass Gott selbst ein fröhlicher Geber ist. Und er sagt in Vers 7, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und er soll den Betrag dann ohne Bedauern und Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich finde es interessant, dass Paulus hier sich gar nicht auf das, was man, wenn man jetzt schon länger in Gemeinde ist, so als Maßstab kennt, so den Zehnten aus dem Alten Testament, wo die Leute kamen und dann gegeben haben, dass Paulus das hier in der Form gar nicht so aufgreift. Paulus sagt einfach, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und die Motivation, mit der er gibt, ist, dass er das von Herzen gerne tut. Das heißt, das Vorrangige an diesem Punkt, an diesem Anliegen von Paulus ist nicht, dass er mit dem anvertrauten Gut nach einem gewissen Zahlen umgeht, sondern mit welcher Herzenshaltung man das, was Gott einem geschenkt hat, verwaltet. Und wir können auch das, was wir dann haben, zum Beispiel auch das Geben im Zehnten zum Beispiel, aus vielleicht einer ganz falschen Motivation heraus tun. Und vielleicht kennt ihr das, dass man auf irgendwelchen Events ist und dann steht vorne einer und macht einen Spendenaufruf und im Hintergrund läuft traurige Musik. Ja, die Musiker sagen dann, der Pianist spielt dann so die warmen Bekehrungspads, ja, um die Emotionalität im Raum zu steigern. Und man fühlt sich so innerlich von der Atmosphäre gedrängt, jetzt irgendwas zu tun. Das ist nicht das, was Paulus hier meint mit dem, der freiwillig gibt, der ein fröhlicher Geber ist, aus reinen Motiven, von ganzem Herzen gibt. Vielleicht hast du es auch schon erfahren, und wenn das der Fall sein sollte, dann tut mir das sehr, sehr leid, dass du unter Druck gesetzt worden bist, von dem, was Gott dir anvertraut hat, zu geben. Dass du vielleicht bloßgestellt worden bist für das, was du gegeben hast. Paulus übt hier in diesem Vers überhaupt keinen Druck auf die Korinther. Ja, er fragt, was ist eure Herzenshaltung? Aber wenn man sich das im Griechischen anschaut, dann fehlen hier sogar die entscheidenden Verben, die wir im Deutschen einfach einsetzen. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Und die Haltung, warum wir geben, ist nicht, dass wir den anderen Menschen gefallen wollen, sondern wir geben zur Ehre Gottes. Wir geben ihm von dem zurück, was er uns gegeben hat. Und dabei brauchen wir nicht zu glauben, dass Gott irgendwie unsere Gabe brauchen würde. Wir lesen das in Psalm 50, ihr habt die Verse an der Folie angeworfen. Gott gehört alles. Er braucht nichts von uns. Alles das, was auf unserem Konto ist, was wir tragen, was wir an schönen Dingen haben und genießen dürfen, gehört ihm. Aber wenn wir fröhliche Geber sind, dann fangen wir an, seinen Herzschlag zu teilen. Weil wenn man sich mal darüber Gedanken macht, wie man Gottes Liebe sehen kann, dann wird eins ganz schnell deutlich: Liebe hat immer etwas mit Geben zu tun. Vielleicht wart ihr schon mal in einem Eheseminar, in irgendeinem Vortrag oder ihr habt es zur Hochzeit geschenkt bekommen. Jeder kennt in der Regel dieses kleine Büchlein, die 5 Sprachen der Liebe. Ja? Geschenke, Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft und. Zärtlichkeit. Und alle diese Sprachen der Liebe haben damit etwas zu tun, dass ich dem anderen etwas gebe. Und Gott selber ist ein fröhlicher Geber. Und er hat das bewiesen an dem, woran wir uns heute erinnern, wenn wir das Abendmahl feiern, nämlich in Jesus selbst. Gott liebt so sehr, dass er das Wertvollste gab für dich. Er gab sich selbst in Jesus. Und Jesus wurde arm für uns, damit wir geistlich reich werden. Wir waren geistlich arm. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wo ich ohne Jesus in meinem Leben war, wie arm ich war, bevor ich Jesus kennengelernt habe, bevor Jesus mich errettet hat aus meiner Sünde, aus meinem Leben ohne ihn. Ich war so verloren, so arm. Und dann kommt Gott, weil er dich und mich liebt und verlässt diese Herrlichkeit in der Dreieinigkeit, der vollkommenen Liebe, der vollkommenen Gemeinschaft, wo alles perfekt ist, und wird Mensch. Und das war schon die Erniedrigung an sich, überhaupt so zu werden, wie wir sind, in diese Welt zu kommen als Gott. Und dann ging er ans Kreuz und starb für deine und meine Schuld. Um das zu tun, was wir nicht tun können, damit wir reich werden in ihm, damit wir wieder in diese Gemeinschaft mit ihm kommen. Gott hat gegeben und er hat gerne gegeben, weil er dich und mich liebt. Er hat uns versöhnt mit ihm, damit wir in Ewigkeit mit ihm leben können. Und das sollte die Grundlage unseres Gebens sein. Wenn wir geben, wenn wir anderen geben, repräsentieren wir und zeigen wir den Herzschlag und die Liebe Gottes, mit der er uns selbst begegnet ist. Deswegen liebt Gott einen fröhlichen Geber, weil er selber fröhlich gibt, weil Geben immer ein Ausdruck der Liebe ist. Eine Liebe, die nicht zurückfragt, was bekomme ich dafür? Was hat Jesus dafür bekommen, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und für mich? Perfekte Kinder? Wohl kaum. Jeden Tag leben wir aus dieser Gnade. Und deswegen ist es auch nicht entscheidend, wie viel du gibst, sondern mit welcher Herzenshaltung wir mit dem, was Gott uns anvertraut haben, umgehen. Und wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und sagst, ich kann gar nicht meinen Zehnten geben, weil wenn ich mir mein Essen gekauft habe, meine Miete bezahlt habe, bleibt das gar nicht übrig. Dann brauchst du dich nicht zu schämen. Gib, was du dir im Herzen vorgenommen hast. Schau, was du an Unterhalt für dich brauchst und dann frag, was will Gott mit den Dingen, die er dir anvertraut hat, dass du damit tust. Wie kannst du ihm die Ehre damit geben? Das erste Prinzip und die erste Wahrheit, die uns ermutigt: Gott selbst ist ein fröhlicher Geber. Wir kommen zum zweiten Prinzip, zur zweiten Wahrheit. Wer viel sät, wird für die Ewigkeit ernten. In den Versen 6 und 9 lesen wir: Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und in Vers 9 heißt es, in der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Und Paulus benutzt hier dieses Bild von einem Bauern. Und wenn ein Bauer auf dem Feld geht, dann hat er von seiner Ernte eine gewisse Saat zurückgehalten. Ich weiß, wir gehen heute, hier gibt es auch diesen einen schönen Samenladen da unten hier um die Ecke, da diesen, wo man dann hier diese Blumensamen und alles Mögliche kaufen kann. Wir kaufen uns das. Aber der Bauer hat das zurückbehalten von seiner Ernte. Und wenn der Bauer dann aufs Feld geht, dann sät er. Und er sät reichlich. Er nimmt nicht jedes einzelne Körnchen und steckt das dann irgendwie gezielt in die Erde, sondern man geht und man streut es aus. Er sät großzügig, nicht das absolute Minimum. Und jeder Bauer, der sät, erntet mehr, als er gesät hat. Und deswegen wird er diese Aussaat, das Sehen, nicht als einen Verlust sehen, sondern er weiß, dahinter steht ein Gewinn. Und die neue Ernte ermöglicht wieder neues Sehen. Und dieses Prinzip, sagt jetzt Paulus hier, das gilt auch für unser Geben. Wir sollten geben in der Absicht zu segnen. Und Gott wird reichlich Segen daraus entstehen lassen. Mehr, als wir geben könnten. Und das ist natürlich nicht in materieller Hinsicht gemeint, so nach dem Motto, okay, jetzt spende ich einen Huni an die Gemeinde und dann kriege ich von Gott über irgendwas 300 Euro zurück und so werde ich reich. Ja, so sammle ich dann Reichtümer für mich. So meinte Paulus das hier natürlich nicht. Sondern diesen Reichtum, den Paulus hier meint, ist ein Segen, ein Reichtum, der in Ewigkeit bestehen hat, ein geistlicher Segen. Natürlich kann Gott uns, wenn wir geben, außer Freizügigkeit und Freigebigkeit, uns auch materielle Dinge zurückgeben. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber diese Verse, die Paulus hier benutzt, die fordern uns eigentlich zu einem Perspektivwechsel auf und sagen, hey, wenn du gibst, dann gib zur Ehre Gottes. Und sammel dir bei ihm die Schätze. Und Martin Luther hatte das für sich erkannt und hat es in einem Zitat mal so zusammengefasst. Ich habe viele Dinge in den Händen gehalten und sie alle verloren. Aber was auch immer ich in Gottes Hand gelegt habe, besitze ich heute noch. Nicht umsonst fordert uns Jesus auf, Schätze im Himmel zu sammeln, nicht auf dieser Erde. Und Gott zu geben bedeutet, etwas, was vergänglich ist, was man nicht mitnehmen kann, gegen etwas einzutauschen, was man für immer in Ewigkeit behalten wird. Für etwas einzutauschen, was ewig Bestand hat. Für das Leben in der Ewigkeit bei ihm. Wenn wir hier sehen, werden wir für ewig in der Ewigkeit ernten. Und trotzdem kommt dann ja immer wieder dieser Gedanke oder dieses Gefühl, aber was ist mit mir? Habe ich denn dann noch genug? Habe ich da nicht Mangel, wenn ich gebe? Und da schreibt, kommen wir zu der dritten Wahrheit, da schreibt Paulus in den Versen 8 und 10 bis 11 Folgendes zu. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes tun kann. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die sie empfangen, Gott danken. Ist doch interessant und auffällig, wie Paulus jederzeit, jede, alle, Gott gibt aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott gibt, damit wir segensreich wirken können. Und er verspricht, dass er uns versorgt mit all dem, was wir brauchen. Wir geben aufgrund dieser Wahrheit, dieses Zuspruchs Gottes, dass Gott uns versorgt. Das, woran wir uns heute erinnern, an Erntedank. Dass er für unser leibliches Wohl sorgt, dass er arm geworden ist für uns, damit wir geistliches Leben haben und reich sind. Und gleichzeitig hilft er uns auch, durch sein Versorgen und durch das Wirken seines Geistes, dass wir in eine Haltung der Genügsamkeit kommen können. Dass wir lernen dürfen zu sagen, ich habe genug. Und deswegen dürfen wir zu jeder Zeit großzügig sein. Das heißt natürlich nicht, dass wir jederzeit Unmengen an Geldbeträgen geben sollten und dann am Ende alle anderen uns wieder zurückgeben müssen, weil wir alles, was wir hatten, einmal weggegeben haben. Aber wir dürfen geben. Und manchmal hat das überhaupt nichts mit Geld zu tun. Das kann sein, gastfreundlich zu sein, jemanden zum Essen einzuladen, Gemeinschaft anzubieten für jemanden, der einsam ist. Es geht darum, in Liebe zu geben, in praktischer Not da zu sein und zufrieden zu sein mit dem, was Gott gibt. Und in der Philosophie hat man damals gesagt, okay, wenn du Zufriedenheit erleben willst mit dem, was du hast, dann musst du dich zurückziehen von den Menschen, mach dich unabhängig und dann gehst du in den Minimalismus und dann wirst du durch die Selbstdisziplin dazu kommen, dass du innerlich Zufriedenheit erlangst mit dem, was du hast. Dass du nicht mehr dieses Streben hast, noch mehr haben zu wollen. Und Gott ist so anders. Gott sagt, ich gebe dir. Und ich schenke dir auch den Frieden über die Dinge, über deine Situation, in der du stehst. Genauso wie Paulus das erlebt hat, als er es an die Philipper schrieb. Und dann sagte er, Gott macht mich stark. Und weil er in mir lebt und in mir wirkt und weil er mich mit allem versorgt, deswegen kann ich leben im Überfluss und kann auch leben, wenn ich fast nichts habe und bin trotzdem zufrieden. Ich kann mit viel, ich kann mit wenig. Und das ist so kontra unserer Kultur mit diesem immer mehr, immer weiter, immer das Neueste. Und Paulus fordert uns hier so indirekt auf und sagt, hey, macht euch doch nicht abhängig von den Dingen in dieser Welt. Kommt zu Gott, er versorgt, lebt in dem Vertrauen, in der Abhängigkeit von ihm. Er sieht euch, er entlohnt euch. Gebt ohne Erwartung, ohne Rückfordern. Gebt ohne Einfluss auf Beziehungen, um Einfluss auf Beziehungen zu nehmen. Und ein Stück weit wird in diesen Versen ein Prinzip deutlich, das wir als Gesellschaftskritik kennen. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und wenn ich die Bibel über den Umgang mit Geld lese, dann habe ich das Gefühl, dass das für Gott auch gilt. Der geistlich Reiche, der gibt und sammelt sich immer mehr Schätze im Himmel. Und der geistlich Arme wird immer ärmer, weil er das, was er hat, für sich selbst festhält. Und das ist wie, wir finden es schön, man kann das mit den Händen einfach machen. Derjenige, der arm, der geistlich arm ist, der wird in seinen Händen geschlossen halten und festhalten, das, was er hat. Aus der Angst, dass er nicht versorgt ist. Dass da niemand ist, der sich um ihn kümmert. Und weil die Hände geschlossen sind, kann Gott aber in diese Hände auch nichts hineinlegen. Aber derjenige, der seine Hände öffnet, bereit ist, Gott zu vertrauen, der wird erleben, wie Gott Dinge in seine Hände gibt, wie er versorgt und für ihn da ist. Und ich fand ein Zitat sehr praktisch, der das so ein bisschen drastisch macht, was dem Menschen mit den geschlossenen Händen symbolisiert. Und das ist ein Zitat von dem Theologen MacGregor. Ihr könnt es mitlesen. Er schrieb, ein egoistischer Mensch ist niemals reich. Sein Tag ist so lang wie der seines Nachbarn. Aber er hat keine Freizeit, Muße, außer seinen eigenen Vergnügungen, keine Sympathie oder Sorge über seine eigenen Verwirrungen hinaus, keine Kraft, außer seine eigenen Schlachten zu führen und kein Geld, außer für seine eigenen Bedürfnisse. Was ihn auf Schritt und Tritt beschäftigt, ist die Angst, zu wenig für sich zu haben. Und das, was scheinbar als reich, was reich zu sein scheint, wenn man es von dieser Perspektive betrachtet, sehr drastisch deutlich, dass es eigentlich jemand ist, der sehr arm ist. Der die Dinge für sich hält. Und deswegen ermutigt Paulus die Korinther und sagt, hey, ihr dürft fröhlich geben und vertrauen auf Gottes Zusage. Seid Geber, die mit fröhlichem Herzen geben. Ihr dürft darauf vertrauen, dass eure Saat zu reicher Ernte führen wird, dass euer Geben zu Segen wird und dass euer Geben ein Bild des Vertrauens ist. Und ich wünsche mir selber, ein fröhlicher Geber zu werden. Immer mehr. Dass ich den Dank für das, was ich bekommen habe, zum Ausdruck bringen kann, dass ich Gottes Liebe reflektieren kann, der selber ein fröhlicher Geber ist, als er mir in Liebe begegnet ist. Und da, wo ich anfange, Dinge zu halten, zu horten, wo mein Herz dran hängt, da wünsche ich mir, dass bei mir die Alarmglocken angehen. Dass ich merke, hey, was ist meine Herzenshaltung? Was ist meine Motivation? Und ich wünsche mir das auch für euch, für uns alle, dass wir die weltlichen Dinge nicht in unserem Herzen wichtiger sind als Gott selbst. Dass in dem, wie wir mit dem, was Gott uns schenkt, ein tiefer Ausdruck des Vertrauens entstehen darf, wie wir damit umgehen. Und deswegen möchte ich heute Morgen ganz praktisch herausfordern, mit dem, was Gott selber sagt in Malachi 3, Vers 10. Prüf mich. Wenn du dich auf mein Wort verlässt, ob ich dich nicht segnen werde. Hier ist es der Zehnte. Im Alten Testament bringt den Zehnten zum Tempel und prüft, ob ich nicht Segen gebe, wenn ihr mir vertraut. Dass ihr nicht reich werdet geistlich. Und ich weiß nicht, wo vielleicht dein nächster Schritt in diesem Thema liegt, mit dem Anvertrauten, für das wir dankbar sind, umzugehen und zu einem fröhlichen Geber zu werden. Aber daraus entsteht so viel Segen, was Paulus hier auch sagt, den wir nach außen hin reflektieren, den andere Menschen sehen können, wenn wir als Christen so leben. Mit dieser Herzenshaltung. Und das ist, was wir in den Versen 12 bis 15 lesen, wo Paulus sagt, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachen Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz in dem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Wenn wir anfangen, als fröhliche Geber zu leben, als Gemeinden unterwegs zu sein, in dieser Form, wie Paulus uns das hier und Gott dadurch auch in seinem Wort ans Herz legt, dann werden Menschen das sehen. Denn es wird in zweifacher Weise zum Dank und zur Anbetung Gottes führen und das wird sichtbar werden. Zum einen die Veränderung, die in unserem Herzen passiert ist, die wird sichtbar. Und andere, an denen ich handle, die zum Segen werden, die werden anfangen, dankbar gegenüber Gott zu werden und diese Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Und Dankbarkeit ist etwas, was in unserer heutigen Zeit, was man ziemlich selten findet. Also so echte, tiefe Dankbarkeit. Könnt ihr mal drüber nachdenken, über was die Kollegen an der Arbeit reden, was denen wichtig ist, wovon das Herz voll ist, wie dankbar die für all das sind, was sie erleben. Meistens hört man doch Klagen oder die Dinge, die nicht gut laufen. Wir kennen das ja auch selber ein Stück weit von uns. Und die Empfänger dessen, von dem, was wir geben, sie werden Gott loben und preisen. Den, der Geber ist, von dem das kommt. Und gleichzeitig werden die Menschen von außen sehen, dass wenn wir anderen helfen, dass welche Verbundenheit wir haben als Kinder Gottes, als sein Volk untereinander. Ein großes Zeugnis können wir sein, wenn wir das leben, was Gott uns hier in seinem Wort sagt. Wenn wir füreinander eintreten. Und dann werden Menschen anfangen, aus Dankbarkeit für uns zu beten. Was ich irgendwie auch cool finde, dass Paulus das hier so schreibt, dass er sagt, hey, wenn ihr den Christen in Jerusalem gebt, was glaubt ihr, mit welcher Dankbarkeit die für euch im Gebet eintreten werden und für euch beten? Auch wieder ein Zeichen der Verbundenheit und der geistlichen Gemeinschaft, was die Beziehung stärkt. Fröhlich geben, Segen erleben. Ich weiß nicht, was dich bewegt, aber ich hoffe, dass dich diese drei Wahrheiten, die wir in dem Text finden konnten, dass Gott selbst ein fröhlicher Geber ist, dass wir Weltliches für Dinge in der Ewigkeit eintauschen und dass Gott uns mit allem versorgt, dass diese Dinge dich motivieren, zu ihm zu kommen und ihn zu fragen, was er möchte, wie du mit deinem anvertrauten Gut umgehst. Mit dem, für was wir heute so dankbar sind, warum wir heute hier sind. Und wir wollen jetzt gleich mit der Band zusammen in einem Lied auch auf das antworten, was wir gehört haben, wenn wir darüber singen, dass wir uns Gott ganz anvertrauen, uns in die Abhängigkeit von ihm begeben. Und ich lade euch dann ein, mit der Band zusammen zu singen und euch von ihnen leiten zu lassen. Amen.